Dann wollen wir beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du nach dem Willen des Vaters bald wiederkommen wirst. Ein Zeitpunkt, den der Vater in seine eigene Vollmacht gesetzt hat, wann du wieder auf diese Erde zurückkehrst. Und wir erwarten dich als den Siegesfürsten, wenn du in die Luft kommst und deine Gemeinde zu dir holst. Und alles wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, ja mit vorgerecktem Halse. Und Herr Jesus, wir warten auch auf dich und dass du dann alles neu machst und dass du uns verwandelst. Und was wird das sein, wenn wir dich schauen, wenn wir mit unaussprechlicher Freude uns freuen, wenn wir deinen Lichtglanz tragen und alle Erdennot vorbei ist. Und so lass uns in dieser Hoffnung leben und von der Hoffnung her leben, dass wir das, was in dieser Welt ist, doch ablegen können und befreit zu dir aufschauen dürfen und auf dich warten können. Nun segne den Abend, den heutigen Abend. Segne unseren Bruder, gib ihm die Gnade und deine Vollmacht und deine Kraft und lass das Wort das ausrichten, wozu du es bestimmt hast und lass es reichlich unter uns wohnen. Ja, segne uns und öffne uns die Ohren und lass uns alles in einem guten Herzen bewahren. So beten wir dich an, Vater, im Namen Jesu und danken dir. Ach, wir schließen auch alle die ein, die nicht hier sein können und unsere Brüder und Schwestern, die jetzt nicht dabei sein können und gerne dabei gewesen wären. Aber auch alle, die du uns anbefohlen hast, wollen wir dir anbefehlen und besonders auch deine leidende und verfolgte Gemeinde. Wir warten auf dich. Komme bald, Herr Jesus. Amen.
Amen. Ja, wir haben es gesungen, liebe Geschwister, und wir wollen es auch glauben von ganzem Herzen. Bald kommt der Herr. Und wie geht's weiter? Des freut sich die Gemeinde. Freuen wir uns? Warten wir? Es wäre so viel zu sagen für dieses wunderbare große Thema. Ich möchte einmal sagen, ich habe es beim Pfarrer Rienecker gefunden und gelesen. Ich habe es von meinen Brüdern gehört. Die Wiederkunft des Herrn ist das bestbezeugteste Zeugnis der ganzen Bibel. Pfarrer Rienecker, ein sehr gründlicher Mann, ich habe ihn persönlich kennengelernt, der hat geschrieben, im Alten Testament, gebt mal Obacht, kommt die Wiederkunft des Herrn 1527 Mal vor. Das habe ich einmal so ganz ungeschützt in einer Versammlung gesagt, so kleineren Kreis. Eine liebe Schwester saß mir gegenüber und sagte, also Bruder Kernchen, hören Sie mal zu. Ich habe meine Bibel schon oft durchgelesen. Die Wiederkunft Christi im Alten Testament, ich habe sie noch nie gefunden. Helfen Sie mir mal. Naja, dann bist du ein bisschen in Verlegenheit, nicht? Aber ich habe etwas gesagt. Ich sage es euch auch, eigentlich viel, nur zwei. Jesaja 9. Ein Kind ist uns geboren, das erste Kommen Jesu. Dann heißt es weiter, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. War damals noch nicht. Er muss wiederkommen, dann wird es sein. Ein anderes Wort, kennen alle, Jesaja Kapitel 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, in Niedrigkeit, reitend auf einem Esel hin. Aber da muss man mal weiterlesen. Da darf man nicht stehen bleiben an diesem schönen Text, den wir also von der Weihnachtsgeschichte so gut kennen. Dann geht es weiter. Und er, wenn er wiederkommen wird, wird Frieden reden zu den Nationen. Und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strome bis an die Enden der Erde. Das war bei seinem ersten Kommen nicht, aber bei seinem dritten Kommen. Sein zweites Kommen ist für die Gemeinde. Ihr könnt also mal selbst weitersuchen im Alten Testament, wie oft ihr die Wiederkunft des Herrn finden werdet. Bitte? Jawohl, also macht noch weiter. Ich habe oft für mich persönlich gedacht, wenn ich an das Thema kam von der Wiederkunft des Herrn, möchte ich euch auch mal so ermuntern in diese Richtung, dann habe ich gern nachgedacht, wann habe ich eigentlich zum ersten Mal ganz bewusst die Botschaft von der Wiederkunft Jesu gehört. Vielleicht fällt es euch auch ein. Ich sage, wie es bei mir war. Das war wenige Tage, nachdem ich in Gefangenschaft kam. Ich war in einem Massenlager, furchtbar, nicht schön. Wir haben laufend nur Gerichte erzählt, was wir alles Gutes gegessen haben daheim. Und haben immer auf neue Nachrichten gewartet und es kam keine. Und dann sah ich einmal viele Leute stehen. Da ging ich hin, ich dachte, was Neues. Ja, was Neues war's. Da war ein Gottesdienst. Ein Lanzer wie wir, er stand vielleicht auf einer Kiste, ich habe ihn nicht gesehen, war weit weg von ihm. Und da hat in dieser trostlosen Lage, weil es der Sonntag Letare war, Letare heißt Freude, hat er doch über die Freude gesprochen. Komisch. In dieser Lage über die Freude. Dann hat er einen zweiten Punkt gehabt. Die Freude im Herrn. Oh, das war schon schöner. Und dann hat er einen dritten Punkt gehabt. Die Freude im wiederkommenden Herrn. Da habe ich in meinen jungen Jahren, glaube ich, war nur ganz 20 Jahre kurz davor, habe ich in meinen jugendlichen Jahren gedacht, tatsächlich, ich habe es ja mal gelernt im Konfirmandenunterricht, von dann, der kommen wird. Habe nie daran gedacht, dass er kommen wird. Aber seit der Zeit begleitet mich das Wort von der Wiederkunft des Herrn. Aber es begleitet mich auch das Wort von der Freude. Hat Gott so in mich hineingelegt. Also wir fangen an. Die Wiederkunft des Herrn, wir haben kein Datum. Wir haben ja eine Zeit hinter uns, da haben wir viele Daten gehabt. Sind alle vorbeigegangen. Kein einziges hat gestimmt. Ein Datum war ganz interessant. 1988, habt ihr das auch mitgekriegt. Ganz einfache Rechnung. Wenn der Feigenbaum ausschlägt, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Oh, dann hat man gerechnet. Wann kann das gewesen sein? Aha, 1948. Wie lange dauert eine Generation? Nur vielleicht 40 Jahre. Also 48 und 40, 1988. Das war damals ein Zeitpunkt, den viele ganz ernst genommen haben. Vorbei. Die Bibel hat recht. Die Bibel sagt, Zeit und Stunde weiß niemand. Aber eins, das wollen wir beachten, das will ich ganz kurz vorher sagen. Die Bibel gibt uns so viele Zeichen der Zeit, an denen wir erkennen sollen, in welcher Stunde wir leben. Und liebe Geschwister, all unsere Brüder in den letzten Jahrzehnten und noch letzten beiden Jahrhunderten vielleicht, die mit Sehnsucht die Wiederkunft Jesu gewartet haben, die werden glücklich in unserer Zeit zu leben. Da erfüllt sich etwas. Ich will nicht viel sagen. Wir haben die Endzeitreden Jesu. Die kleinere Endzeitrede Jesu ist Lukas 17. Die ist weniger bekannt. Da kamen die Pharisäer und haben ihn gefragt, wann kommt das Reich Gottes? Der Herr gibt ihnen höflicherweise eine Antwort, ganz kurz, ganz knapp. Ihr könnt gehen. Dann nahm er die Jünger und hat ihnen eine ausführliche Antwort gegeben. Muss man nachlesen. Etwas ganz Markantes. Ich mache es ganz kurz. Wie es war in den Tagen Lots. Wie es war in den Tagen Noahs. Also zuerst Noah und dann Lot. So wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Jetzt wollen wir sie ansehen, wie war es in den Tagen dort. Bei Noah Einbruch des Okkulten. Einer ganz erschrecklichen Weise. Ich will es nicht ausführen. Bei Lot, Anarchie, Gesetzlosigkeit im Höchstmaß. So wird es sein in den Tagen des Menschensohnes, in denen leben wir jetzt. Dann kam der Tag Noahs. Er mit seiner Familie war allein in der Arche. Dann kam der Tag Lots. Wenn die Engel ihn nicht ergriffen hätten und seine beiden Töchter und die Frau, ja, dann wären sie auch umgekommen. So wurden sie rausgeführt, mit Not noch gerettet. So wird es sein an dem Tage, da der Menschensohn wiederkommt. Wir haben klare Zeichen. Wir merken, wir leben in dieser Zeit. Ein Wort von Paulus noch dazu und dann höre ich auf damit. Paulus schreibt 2. Timotheus 3,1: In den letzten Tagen werden schwere, schlimme, gefahrvolle Zeiten sein. Die Menschen werden sein. Er nennt 18 Stücke. Ich nenne nur die ersten zwei. Die Menschen werden sein, eigenliebig und geldliebend. Ich habe oft gedacht, lieber Paulus, wenn du jetzt das geschrieben hättest, was du vor 2000 Jahren geschrieben hast, du könntest nichts anderes schreiben. Das ist ein Kennzeichen unserer Tage. Die Menschen werden sein, eigenliebend, geldliebend. Ich will das mit abschließen. Ich habe ja gesagt, wir wollen heute Abend reden über die Entrückung und die Verwandlung der Gemeinde. Ich muss sagen, wir haben früher meistens immer nur das Wort von der Entrückung gesagt, wann und dann mal auch die Verwandlung. Je länger, je mehr bin ich überzeugt, wie diese beiden Botschaften zusammengehören. Die muss man zusammen sagen. Ganz einfache Sache. Wenn wir von der Entrückung reden, muss ich mal fragen, habt ihr euch Vorstellungen gemacht, wie ihr jetzt entrückt werden könntet? Wie ihr jetzt seid? Kann nicht sein. Kann nicht sein. Die Schwerkraft lässt uns nicht los. Es muss was geschehen. Darum geht das eine zum anderen ganz notwendig dazu. Also wir haben zwei wunderbare Zeugnisse von Paulus. Entrückung 1. Thessalonicher 4. Er geht von dem Gedanken aus, man hat ihm geschrieben, lieber Paulus, sag mal, du hast geschrieben, wir werden entrückt werden. Aber guck mal an, es sind bei uns einige gestorben. Was wird mit denen? Na, antwortet er ihnen nicht. Sie sollen sich keine Sorgen machen und keine Gedanken machen, wie die, die keine Hoffnung haben. Gott handelt. Und dann entfaltet er. Dann, das war im Vers 13, dann entfaltet er von Vers 14, wie wir uns das zu Gemüte führen müssen, diese Botschaft von der Entrückung. Da ist mir der erste Satz schon so wichtig, Vers 14. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferweckt ist. Man hat mir manchmal die Frage gestellt, wer wird entrückt? Ich habe, als ich in Württemberg mal war, von einem Rücklich hieß er wohl, eine Auflistung gekriegt, ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte man erfüllen muss, um entrückt zu werden. Ich habe nachher gedacht, ja, gegen die Punkte hätte ich nichts dagegen, aber gegen die Aussage. Wir werden nicht entrückt, wenn wir so und so viele Punkte erfüllen. Ist ein viel tieferer Grund. Hier steht er, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist die Grundwahrheit. Ohne die gibt es kein Heil. Und die ist so tief und so wunderbar. Er starb für unsere Sünden. Er starb für meine Sünde. Wenn wir glauben. Und dass er auferweckt worden ist, auferstanden ist. Er ist auferstanden um der Rechtfertigung unseres Lebens willen. Wir haben ein wunderbares Wort. 1. Mose 15, Vers 6, schon vorher. Gott spricht zu dem kinderlosen Abraham. Etliche Jahrzehnte schon verheiratet. Guck mal hoch, sieh die Sterne an. Also wird dein Same sein. Und dann steht das schöne Wort da. Abraham glaubte. Wie geht's weiter? Und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Das ist das, was wir heute erleben. Das fing an mit Abraham. Und vorher gab es schon Glauben. Man braucht nur Hebräer 11 lesen. Da waren andere Leute, die geglaubt haben. Ich will sie gar nicht aufzählen. Aber etwas Schönes möchte ich sagen. Er hat eine Freizeit zu halten und hat über den Glauben zu sprechen. Und er musste sich ja vorbereiten. Du nimmst eine Konkordanz und dann guckst du nach. Und dann habe ich eine sehr gründliche, gute Konkordanz, Computer erstellt. Jedes Wort ist festgehalten. Und dann habe ich Glaube, Hauptwort nachgesehen. Kommt im Neuen Testament 243 Mal vor. Dann haben wir das Verb angesehen. Kommt im Neuen Testament 243 Mal vor. Dachte, das ist merkwürdig. Da dachte, das möchte ich wissen, woran liegt das? Abraham glaubte. Und Abraham hat den Zahlenwert 243. Ist unsere Bibel nicht wunderbar? Die ist einzigartig. Du findest kein Buch auf dieser Erde, die Gleiches bieten könnte. Das kann nur die Bibel. Also wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann sagen wir im Wort des Herrn, er wird die Lebenden, nein, hier geht es weiter so, das sagen wir euch im Worte des Herrn, so wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Aha. Sie hatten ja Sorge, was wird mit denen, die schon bereits gestorben sind. Das Schöne ist, Paulus nennt sie Entschlafene. Das hat mit Schlafen nichts zu tun. Entschlafen, muss das in der Bibel sich ansehen, ist ein umschreibendes Wort für Sterben, nur für Kinder Gottes. Kinder Gottes sterben nicht, Kinder Gottes entschlafen. Schön. Darf ich gerade erzählen, fällt es ein. Ein kleines Erlebnis. Wir waren am Sterbebett eines Bruders. Wir haben ihm viele Lieder gesungen. Und die Lieder hatten so alle einen Ton oder einen Gedanken, der dem Bruder immer gefallen hat. Hey, Albert hieß er. Sag ich, Albert, guck mal an. Die Lieder haben alle den gleichen Gedanken, den du doch liebst. Er sagte mir, Wolfgang, das interessiert mich jetzt nicht. Ich werde bald meine Augen zumachen. Sag mal lieber, wie geht es weiter für mich? Da bist du ein bisschen in Verlegenheit, nicht? Ich habe gesagt, lieber Albert, ich kann dir nicht viel sagen. Was ich weiß, sage ich dir. Du kennst das Volk Israel. Sie zogen aus der Gefangenschaft in das Land der Verheißung. Bevor sie in das Land der Verheißung kamen, mussten sie durch den Jordan gehen. Der Jordan ist der Todesstrom. Aber sie, Albert, die Todeswasser haben sie nicht berührt. Sie gingen hinein in das Land der Verheißung, ohne vom Tod berührt zu werden. Er nickte nur und war zufrieden. Ich weiß nicht mehr, ganz kurz danach ist der Bruder heimgegangen. Es waren nur noch seine Frau und seine Kinder bei ihm. Und dann haben sie ihm das Lied gesungen, Fass meine Hand. Und beim vierten Vers heißt es, Fass meine Hand. Und wenn am Todesjordan, den du für mich durchkreuzt, ich einst werd stehen, lass himmlisch Licht von deinem Thron mir leuchten, lass auch im Schreckenstal mich furchtlos gehen. Albert machte seine Augen zu und hat so erlebt, wie sie ihm gesungen haben. Entschlafen, ein schönes Wort, merkt es euch, Kinder Gottes. Dann sagt er weiter, wie die Lebenden kommen den Entschlafenen keineswegs zuvor. Wir fragen, wie geschieht es? Nee, ich muss noch vorher das andere sagen zu den Entschlafenen. Er wird die Entschlafenen mit ihm bringen. Frage ist immer, wo sind unsere lieben Entschlafenen? Der Text sagt, er wird sie mit ihm bringen. Das mit hat den tiefen, schönen Sinn. Es gibt ja zwei Worte im Griechischen. Hier steht das Wort Syn, die ganz nahe, enge Beziehung. Kinder Gottes sind in einer ganz nahen, engen Beziehung zu Jesus. Er wird sie mit ihm bringen. Wir haben einen Trost. Wir wissen, wo unsere Lieben sind. Aber das sagen wir euch im Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, kommen den Entschlafenen keineswegs zuvor. Geht immer noch auf die Sorge der Korinther ein. Ja, wir fragen jetzt, lieber Paulus, wie geschieht es? Nun, er gibt uns die Antwort. Gleich im Vers 16. Seine erste Aussage, der Herr selbst kommt. Das ist eine herrliche Botschaft für Kinder Gottes. Kein Gabriel, kein Michael, kein Uriel und wie sie alle heißen. Nein, der Herr selbst kommt. So mag es beim persönlichen Heimgang sein, so wird es sein bei dem wunderbaren Tag, wenn die Gemeinde entrückt wird hin zum Herrn. Er selbst. Wir merken, wie wichtig, wie wertvoll unserem Herrn seine Gemeinde ist. Gibt er keine anderen Hände. Er selbst. Er selbst. Und dann steht, da kommen drei Kommandorufe. Wie heißen sie? Der erste ist ein gebietender Zuruf. Der zweite, die Stimme eines Erzengels. Die dritte, die Posaune Gottes. Das sind drei markante Zeichen, die man aus der Militärsprache kennt. Man hat auch im Alten Testament schon Posaunen gehabt, will jetzt nicht darauf eingehen. Da hat man die drei auch gehabt. Der erste Posaunenton heißt Aufstehen. Der zweite Fertig machen. Der dritte Marsch. Also man merkt, es mag eine gewisse Zeit sein, wie alles geschehen wird. Wie viel, wir kommen gleich nochmal dran. Der Herr selbst kommt. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Kleines Geschichtchen aus unserem Hauskreis, gleich für manchen zum Trost. Wir haben eine liebe Schwester, sie war Diakonisse. Sie ist jetzt über 90 Jahre alt, ich kenne sie gut 50 Jahre. So lange wie sie kennen, voller Freude. Und ein Wort ist ihr Hauptthema. Der Herr kommt bald, wir werden entrückt. Hat sich alle Jahre darüber gefreut. Ja, jetzt kam sie zu mir, Wolfgang, jetzt bin ich schon alt, 97. An Wehwehchen fällt mir es nicht. Du Wolfgang, ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben. Sie war ein bisschen traurig. Aber es dauerte gar nicht lange. Dann strahlte sie wieder, wie sie es meistens macht, und lachte und sagte, du Wolfgang, das macht doch gar nichts. Steht doch geschrieben, die Toten in Christo zuerst. Kein Nachteil. Aber dann heißt das nächste Wort, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben. Und dann kommt das Wort zugleich mit ihnen. Wir merken doch, da muss irgendeine gewisse Zeit dazwischen liegen. Zwischen diesem Wort zuerst und danach. Ich glaube, ich habe diesen Gedanken zuerst gefunden beim Professor Ströter. Er hat auch diesen Gedanken aufgegriffen, zuerst danach. Und er hat sich Gedanken gemacht, welcher Zeitraum mag dazwischen gelegen haben oder wird dazwischen liegen. Ich habe mir das Wort danach angesehen. Das kann also eine ganz kurze Zeitspanne sein. Einmal habe ich gefunden 2 Tage, dann habe ich mal gefunden 3 Jahre. Also man hat Möglichkeiten. Professor Ströter hat es anders gemacht. Er hat gefragt, analog zur ganzen Schrift, wo finde ich einen Punkt, wo ich das irgendwie anbringen kann. Und woran hat er gedacht? An die Auferstehung unseres Herrn und an Himmelfahrt. 40 Tage. Er hat nicht gesagt, so wird es sein, liebe Kinder Gottes. Er hat es nur als Möglichkeit weitergegeben. Und wir können es auch nur als Möglichkeit weitergeben, weil die Schrift es nicht sagt. Aber ich habe den Eindruck, es ist doch wert, einen solchen Gedanken mal nicht gleich beiseite zu schieben, sondern mal Gedanken zu machen. Warum sagt die Bibel zuerst, danach? Aber das Schöne ist, wir werden zugleich mit ihnen entrückt. Wir wissen nicht, was das zu bedeuten hat für die, die nun zuerst auferstehen. Welche Zeitspanne dazwischen ist, weiß ich nicht. Manche Brüder haben auf den Punkt hingewiesen, die Parousie des Herrn heißt die Anwesenheit, er ist da. Das andere Wort ist die Epiphanie, das ist die sofortige Erscheinung. Wir haben eben auch die Parousie und dann die Erscheinung. Also wir haben schon Gedanken, dass zuerst und zugleich doch von uns beachtet und berücksichtigt werden sollte. Ja, wir werden zugleich mit ihnen entrückt. Dann heißt es weiter, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. In Wolken. Ich bin ja auch ein bisschen an dem Wort hängen geblieben. Und habe gesehen, wie war es bei unserem Herrn. Kann man ja nachlesen, Apostelgeschichte 1, wohl Vers 9. Da heißt es, eine Wolke nahm ihn auf. Da habe ich gedacht, das stimmt. Für den Herrn genügt eine Wolke. Dann habe ich gedacht, durch die vielen Gotteskinder von allen Zeiten, in allen Ländern, wo immer Gotteskinder gewohnt haben und wohnen. Ja, ich dachte, das stimmt, lieber Herr. Wolken, eine Mehrzahl. Aber es ist schön, dass wir sicherlich in solch einer Herrlichkeitswolke dann dem Herrn entgegengeführt werden in die Luft. Die erste Begegnung mit dem Herrn ist in der Luft. Und zwar dort, wo bisher sicherlich der Raum des Feindes gewesen ist. Aber wir lesen ja in der Offenbarung, wohl Kapitel 12, da steht viermal hinabgeworfen, hinabgeworfen, hinab. Da ist kein Platz mehr für alle Mächte der Finsternis, wo die Gemeinde gesammelt wird. Da kann man das für die Gemeinde so sagen, dass sie an einen solchen Ort hingerückt wird zuerst. Wir haben ja Vorbilder der Entrückung. Ein Vorbild der Entrückung ist der, wie heißt der, Philippus, nicht? Philippus wurde entrückt. Wohin? Bitte? Nein, entrückt. Verrückt sind wir alle. Verrückt dem Herrn entgegen, nicht? Ja, gut. Wohin wurde er entrückt? Weiß es jemand? Na, Astort. Astort, aha. Und Astort ist eine Philisterstadt. Hab mir einmal gesagt, Mensch, das kannst du doch nicht sagen, dass wir in eine Stadt der Philister entrückt werden. Ja, doch, doch. Deckt sich mit Offenbarung 12. Aber Astort ist noch was sehr Schönes. Und er hat mir das bestätigt, der Hebräischkenner. Wir kommen nachher noch drauf. Astort heißt Feuer der Liebe. Aha. Wisst ihr, wohin wir entrückt werden? Wir kommen noch drauf. Also, wir werden entrückt dem Herrn entgegen in die Wolken, in die Luft. Wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Bei ist ja wieder eine schwache Übersetzung. Sinn steht wieder da. Das innigste Verbundensein mit unserem Herrn. Und weil das so großartig ist, kann Paulus gar nicht anders schließen, als mit dem Wort, so ermuntert einander mit diesen Worten. Wo der Herr sagte immer oder pflegte zu sagen, ja, ja, wir sagen meistens, ja, wird schon wieder gut werden, ich mache noch weiter. Sollten wir nicht sagen, meinte er. Mit diesen Worten hat der Herr gesagt. Ermuntert einander mit diesen Worten. Aber dann habe ich ja gesagt, wir können in dem Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, nicht entrückt werden. Ich denke daran, ein Bruder erzählte mir, er hat mal seinen Kindern von der Entrückung erzählt. Und da merkte er, wie sein ältester Junge, weiß nicht, wie alt er damals war, vielleicht 10, sich umschaut im Zimmer. Tja, du liebe Zeit, entrückt, ja, wieden. Hat er gemeint, Vater, soll ich dann durch den Kamin entrückt werden? Er macht sich Gedanken, wie kann das geschehen, gell? Naja, wir haben ja glücklicherweise 1. Korinther 15. Und lese jetzt die Verse von 51 bis 54. Ich werde sie nur mal ganz kurz durchgehen. Vielleicht erst mal zuvor geschickt. Die Korinther hatten auch einen Gedanken oder eine Frage an den Paulus. Wie ist das, Paulus? Du hast geschrieben und uns erzählt. Ja, die Toten werden auferstehen und werden dann beim Herrn sein. Aber wie ist das? Wie ist das? Und dann haben sie gefragt, lieber Paulus, müssen wir auch nochmal sterben, wenn der Herr wiederkommt? Dass wir dann als Auferstandene die Möglichkeit haben, entrückt zu werden? Und schön, dass Sie so gefragt haben. Da kriegen wir Antworten, nicht? Wir haben es ja in den Tagen schon gehört. Nur wer fragt, kriegt eine Antwort, nicht? Die haben gefragt und wir haben den Nutzen davon. Also 1. Korinther 15, Vers 51 fängt an. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ich kann nur unterstreichen, was ich von jeher gehört habe. Überall, wo das Wort siehe vorkommt, aufmerken, hinhören, sorgfältig, sorgfältig, kommt was Wichtiges. Ja, kommt noch ein zweites Wort. Ein Geheimnis. Aha. Es gibt Rätsel, nicht? Die hatten auch ein Rätsel gehabt, nicht? Wie soll das werden, nicht? Müssen wir nochmal sterben und dann könnten wir auferstehen oder wie kann das sein? Das Rätsel wird gelöst durch ein Geheimnis. Und wenn wir irgendwelche Fragen haben, sollten wir auch ein Geheimnis bekommen. Das heißt eine Offenbarung Gottes. Eine Offenbarung Gottes. Es geht also hier bei diesem Geheimnis um das Nicht-Entschlafen-Müssen. Und es geht um die Verwandlung. Das ist ja ein großer Gedanke in 1. Korinther 15. Es geht letzten Endes um die Geistleiblichkeit. Müssen wir jetzt die Verse 44 und 49 lesen und andere. Es geht einfach um den Triumph des Lebens über den Tod. Das ist ein gewaltiges Wort. Der Tod ist besiegt, das Leben triumphiert. Also Paulus gibt uns Antwort. Er sagt als erstes, Vers 51, wir werden nicht alle entschlafen. Ich habe schon gesagt, entschlafen, ein besonderes Wort für Kinder Gottes. Kommt 18 Mal im Neuen Testament vor. Noch einmal, ist es ein umschreibendes Wort für Sterben für Kinder Gottes. Seitdem mir das klar geworden ist, möchte ich jetzt mir es merken und nicht mehr sagen, ach, der oder die ist gestorben. Ich möchte lieber sagen, sie ist entschlafen. Sie ist beim Herrn. So viel schöner. Und richtiger und wahrer. Also wir werden nicht alle entschlafen. Ja, wie geschieht's? Er gibt die Antwort, wir werden aber alle verwandelt werden. Ja, das brauchen wir. Wir müssen verwandelt werden, frei werden von aller Schwerkraft, dass wir wie unser Herr in einem Augenblick von dieser Erde in einer Wolke emporgetragen werden, ja, zu unserem Herrn in seine Gegenwart. Hier steht nun für verwandelt ein besonderes Wort, das heißt alasso. Und dieses Wort kommt nur 6-mal vor, wird im Wörterbuch nicht nur mit verwandeln angegeben, sondern auch mit vertauschen und verändern, vielleicht noch mehr. Und ich habe mir die 6 Worte angeguckt. Ich würde auch sagen, man kann nicht immer jedes Wort mit dem gleichen deutschen Wort wiedergeben. Da kommt man ins Schleudern. Ich greife mal eins heraus. Römer 1, Vers 23. Die Menschen haben die Herrlichkeit Gottes, so übersetzt man teilweise, verwandelt in das Gleichnis eines Tieres, eines Stieres oder irgendeiner Gestalt. Ist doch unmöglich. Wir können doch Gott nicht verwandeln. Wir haben ihn vertauscht. Wir haben die Herrlichkeit, die uns geteilt, geschenkt worden ist vom Herrn, haben wir dran gegeben. Also man kann da wirklich nicht dieses Wort einsetzen. Oder Paulus wollte einmal seine Stimme verändern. Kann er auch nicht sagen, ich möchte meine Stimme verwandeln, aber verändert kann so mal werden. Aber zweimal kommt dieses Wort vor für die Gemeinde. Hier für uns. 1. Korinther 15, 51 und 52. Wir werden verwandelt werden. Alasso. Nun habe ich einen besonderen Gedanken. Unsere Verwandlung, die hier erfolgt, ist noch nicht die letzte Verwandlung, die wir erfahren werden. Es ist nur die Verwandlung, dass uns die Schwerkraft genommen wird, die Gebundenheit an diese Erde, dass wir wie unser Herr in seinem Auferstehungsleib in gleicher Weise wir ohne weiteres dem Herrn entgegengerückt werden können. Wir kennen ja noch ein anderes Wort für verwandeln, nicht? Die Metamorphose, nicht? Vom Schmetterling. Und dieses Wort habe ich mir auch angesehen in der Bibel, kommt viermal vor im Neuen Testament und wieder ganz wunderbar. Zweimal wird es genannt für den Herrn und zweimal für uns die Gemeinde. Die zweimal für den Herrn, einmal im Matthäus, einmal beim Markus, ja, Matthäus und Markus, Matthäus 17, Kapitel 17, Markus Kapitel 9. Das ist, wie der Herr auf dem Berg der Verklärung war. Er hat ja einigen Jüngern gesagt, ihr werdet den Tod nicht sehen, bis ihr gesehen habt, des Menschensohn kommen in seinem Reiche, nicht mit seinem Reiche. Manche lesen falsch und haben gesagt, das stimmt doch gar nicht. Nein, es stimmt, in seinem Reiche haben sie ihn gesehen. Und wie haben sie ihn gesehen? In einem Augenblick war diese Verwandlung, diese Metamorphose. Da ist die ganze Herrlichkeit unseres Herrn durchgebrochen, durchgeschienen. Wie heißt es da? Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Macht's mal jetzt. Kann keiner von uns machen. Aber wenn der Herr schenkt, das ist eine tiefe, tiefe Verwandlung. Zweimal kommt es jetzt für uns vor. Die Worte sind dann auch sehr wichtig. Einmal Römer 12, Vers 2, ein sehr bekanntes Wort. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, diesem Kosmos, diesem Zeitlauf, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denksinnes. Gott hat uns allen ein Nous, heißt es im Griechischen, ein Denksinn gegeben. Warum muss der verwandelt werden? Die Bibel sagt es uns klipp und klar. Unser Denksinn von Natur aus ist durch und durch verdorben, ist verfinstert, ist aufgebläht und alles Unschöne. Nun muss er verwandelt werden. Wie geschieht's? Das unschöne Wort Buße muss ich nennen. Aber das ist sehr schön, das Wort Buße. Wie heißt es im Griechischen? Meta neuer. Aha. Neuer Nus. Meta mit. Also der erste Gedanke ist, wir sollen einmal mitdenken. Ja, mit wem? Mit Gott. Was er uns sagt. Mitdenken. Und dann sollen wir darüber einmal nachdenken. Und wenn wir lange genug nachgedacht haben, was werden wir dann tun? Dann werden wir umdenken. Das ist Buße. Metanoia. Und das ist ja schön, Geschwister, wenn wir einen erneuerten Denksinn haben. Die Spitze, die ist großartig. 1. Korinther Kapitel 2, nicht? Wir aber haben Christi Denksinn. Das ist einzigartig. Wir aber haben Christi Denksinn. Es ist also schön, wenn wir diesen Weg, diese Erneuerung gehen. Und das andere Wort kennen wir noch viel besser. 2. Korinther 3, Vers 18. Im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Wie machen wir es, den Herrn ansehen? Hier liegt ein Buch. Liebt ihr eure Bibel, Geschwister? Liebt sie. Ihr solltet sie mehr lieben. Wenn wir sie mehr lieben, lesen wir sie auch mehr. Und wenn wir sie mehr lesen, schauen wir auf die Herrlichkeit des Herrn. Wir können nirgends besser die Herrlichkeit des Herrn finden als in unserer Bibel. So werden wir verwandelt. Also, ich glaube, ich komme vielleicht morgen darauf zu sprechen, wir werden diese zweite Verwandlung auch erleben. Darüber morgen vielleicht einige Worte. Aber nun hat Paulus geschrieben, wir werden alle verwandelt werden. Nun fragen wir Paulus wieder, ja, wie meinst du das, wie geschieht das? Vers 52 steht eine dreifache Antwort, die heißt, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Wenn ich zurückdenke, als ich so zum ersten Mal diese Botschaft hörte, dann hat man uns gesagt, in einem Nu, das geht so schnell, Geschwister, machen wir die Augen zu, wieder auf, schon bist du beim Herrn. So schnell geht das. Das ist ein schöner Gedanke. Aber warum steht als zweites da, in einem Augenblick? Das wäre ja eine Wiederholung, nicht? Ich werde es nicht vergessen, ich war mal in einer Versammlung, das war auch schon Jahrzehnte her. Da hat man auch über diesen Gedanken gesprochen, das sagt ein Bruder, hier steht aber in atomo. Ein Bruder stand auf, voller Begeisterung, sagte, das ist wunderbar. Wir leben ja im Atomzeitalter. Jetzt wissen wir, der Herr kommt. Ich habe gedacht, das wäre gut gemacht. Aber vielleicht nicht ganz richtig. Es gibt zu diesem Wort en atomo eine kleine Schrift von einem Pfarrer Burgstahler. Er hat ein Heftchen geschrieben, das hat den Titel Atom in Gottes Hand. Aber das gibt es schon lange nicht mehr. In Gnade und Herrlichkeit wurde dann dieser Artikel nochmal abgedruckt. Und zwar 1975 im Heft 3. Wer also noch Gnade und Herrlichkeit 1975 hat, Heft 3, der kann das aufschlagen. Atom in Gottes Hand von Pfarrer Burgstahler. Und er legt Folgendes dar. In der damaligen griechischen gebildeten Welt, Paulus gehörte ja dazu, da war das Atom als Atom bekannt. Glücklicherweise konnten die damals noch keine Atombomben bauen. Dann würden wir heute alle nicht mehr da sein. Aber sie wussten um den oder das Atom, ja? Und dann hat Pfarrer Burgstahler nachgewiesen, man hat in der damaligen Zeit en atomo nie als Zeitbegriff gebraucht. Also Paulus hat das demnach hier auch nicht als Zeitbegriff gebraucht, sondern wie es da steht, en atomo. Und Pfarrer Burgstahler legt da, man darf dieses Wort mit gutem Gewissen übersetzen durch ein Atom. Jetzt ist die Frage, er hat dann sich Gedanken gemacht, wie kann das sein? Zuerst war der Gedanke, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist lange her, kann er wieder mal eine Atombombe fallen, nicht? Der einen Seite Tod und Verderben könnte für die Gemeinde Gottes Verwandlung sein, wäre möglich. Aber ich glaube, das ist nicht so. Er hat einen anderen Gedanken gehabt und den würde ich eher zustimmen. Gott braucht nur ein neues Atom uns beifügen. Wir kennen keine Schwerkraft mehr. Könnte auch sein, dass er irgendein Atom aus unserem Körper rausnimmt. Das ist auch eine Veränderung. Alles ist in Gottes Hand. Aber ich bin sehr froh und dankbar für diesen Artikel von dem Pfarrer Burgstahler, dass wir eine solche Hinweise haben, in atomo. Wir werden verwandelt durch ein Atom. Und dann kommt das Wort eben in einem Augenblick. Da kann man ruhig mal das Auge zumachen, das Auge aufmachen, so schnell geht's. Hätte auch ein Bruder mal sagen, weiß nicht, Er meinte, irgendwo wurde eine Atombombe fallen. Er sagt dann, plötzlich bin ich beim Vater. Dann wird dem Vater sagen, ja, wie kommt es? Eben war ich nur auf der Erde, jetzt bin ich bei dir. Der bei Gott sind ganz andere Dimensionen in Zeit und Entfernung. So wird es auch bei uns sein. Ein Atom wird es sein, in einem Augenblick. Und da kommt noch ein drittes, bei der letzten Posaune, denn Posaun wird es oder er. Man kann beides lesen, dem griechischen Text nach. Ich habe mich entschieden für bei der letzten Posaune, Posaun wird er. Warum? Wir hatten eben 1. Thessalonicher 4,16 gehabt. Was stand da? Die Posaune Gottes. Bei der letzten Posaune sind verschiedene Brüder auf einen Gedanken gekommen, das war schon vor Jahrzehnten. Man kann immer in der Gefahr drin stehen. Die sind dann zur Offenbarung 10 gekommen, Vers 7. Bei der letzten Posaune, da wird das Geheimnis Gottes vollendet sein. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt wissen wir, wann die Entrückung ist. Nicht am Anfang der letzten Jahrwoche, sondern in der Mitte. Ich habe den Eindruck, man hat einen kleinen Denkfehler gemacht. Nämlich, das sind Posaunen der Engel. Und das sind Gerichtsposaunen. Und das ist die Posaune Gottes. Also ich wage es nicht, zu sagen, Posaune der Engel und Posaune Gottes ist das Gleiche. Kann man nicht. Und das sind Gerichtsposaunen, die erfüllen ganz bestimmte Ziele Gottes. Und die stimmen. Aber das ist die Posaune Gottes, für die Gemeinde Gottes. Posaunen wird er. Und dann kommt ein wunderschöner Abschluss, den wollen wir noch kurz lesen, dann ist auch unsere Zeit zu Ende. Er sagt, Vers 52 wohl noch, geht Vers 53, ja, 53 geht es weiter, ja. Die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, unvergänglich. Und wir werden verwandelt werden. Zweite Mal, wir werden verwandelt werden. Und dann führt er das noch einmal aus. Da will ich ein paar Worte dazu sagen. Vers 53. Da sagt er, denn dies Verwesliche oder dies Vergängliche, das sind also unsere Entschlafenen. Ist auch schmerzlich, nicht? Wenn wir daran denken, Kinder Gottes machen Verwesung durch. Man kennt ja das Wort von der Herausauferstehung. Und eine Schwester, die liebt auch dieses Wort der Herausauferstehung. Jetzt war die Beerdigung des Vaters und er kam genau in das Grab der Mutter. Die Zeit war um gewesen. Da wird er die Erde ausgeworfen. Da sah sie plötzlich Knochen. Da sagt sie, also meine Mutter ist doch nicht herausauferstanden. Ich habe es auch bei Professor Ströter gelesen. Das Wort von der Herausauferstehung steht im Philipperbrief und bleibt stehen. Aber er meint, so häufig kommt das nicht vor. Man soll vorsichtig sein mit diesem Wort. Und man soll mal ansehen, was da steht. Da ist das Verlangen, nicht nur den Herrn kennenzulernen, da ist das Verlangen, den Leiden des Herrn teilhaftig zu werden, ja noch mehr, teilzuhaben am Tode des Herrn. Ich habe einen Bruder beten hören, der hat dieses gebetet, kurz bevor er gestorben ist. Ich habe es mitgehört. Hat mir einen tiefen Eindruck gemacht. Kann man vorstellen, dass ein solcher das erlebt. Aber das will ich noch sagen. Dieses Verwesliche kommt 6-mal vor. Zahlt für uns Menschen. Aber dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Wie oft kommt Unverweslichkeit vor? 7-mal. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, setzt sich zusammen aus der 3, Zahl der Gottheit, und der Zahl 4, der Allgemeinheit. Wenn die 3 und 4 zusammenkommt, ist die Vollkommenheit, ist die 7. Also, die Unverweslichkeit kommt 7-mal vor. Und dann heißt es, und die Sterbliche, das sind wir. Wie oft kommt Sterbliche vor? Ganz einfach jetzt, nicht? 6-mal. 6-mal. Wir sind Sterbliche, auch wenn wir ewiges Leben haben. Aber unsere Natur ist sterblich. Kann sie keiner entziehen. Aber die Botschaft heißt, und diese Sterbliche, 6-mal, muss Unsterblichkeit anziehen. Das ist ja der Traum der ganzen Menschheit, Unsterblichkeit. Zumindest solange man gesund ist, vielleicht einen guten Geldbeutel hat, dann ist Unsterblichkeit das Wort, nicht? Da habe ich gefragt, ja, wie oft kommt jetzt Unsterblichkeit vor? Wisst ihr es? Ich habe gesagt, vielleicht doch 7-mal. Aber stimmt nicht. Stimmt nicht. Schöner. Unsterblichkeit kommt 3-mal vor. 3, die Zahl der Gottheit. Und dann ist es ganz überraschend, liebe Geschwister, diese 3 teilen sich auf in 1 und 2. Einmal für ihn, von dem die Bibel sagt, der allein Unsterblichkeit hat. Und 2-mal für uns. Wir ziehen an diesem Tage Unsterblichkeit an. Ein tiefer Wunschtraum erfüllt sich. Wir haben gesungen, der Herr kommt bald, das freut sich die Gemeinde. Wir haben wirklich Grund, uns zu freuen, liebe Geschwister. Man sagt dann, wenn aber dies verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, nimmt der Jesaja 25,8, der Tod ist verschlungen in Sieg. Und geht dann noch in das schöne Wort in Hosea 13 hinein. Das ist ein wunderbares Wort. Hosea 13. Da heißt es Vers 14. Von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen. Nun kommt ein wunderbares Wort. Vom Tode sie befreien. Vom Tode sie befreien. Die bereits entschlafen sind und die Lebenden vom Tode sie befreien. Das ist wirkliche Freiheit, wenn kein Tod mehr hinter uns steht, wenn unser ewiges Leben Unsterblichkeit ist. Das ist dann der Triumph des Lebens über den Tod, der Sieg, den der Herr für uns errungen hat.
So, vielen Dank für das Zeugnis. Ich meine, es ist einmal wieder gut gewesen, dass wir uns über die Entrückung unterrichten ließen. Nicht, das ist das ganz, ganz große Ereignis, das in der nächsten Zukunft für uns liegt. Und ich kann das immer wieder nur wiederholen, was ich dazu zu sagen habe. Unsere Welt bleibt so ungefähr, wie sie ist. Wird nicht böser, wird schlimmer, das wissen wir auch. Aber erst wenn die Entrückung geschehen ist, beginnen die Dinge neu und anders zu werden. Natürlich kommt dann noch die Endzeit, ich weiß das. Aber erst danach geht es weiter. Erst danach. Und das ist ein Ereignis für Himmel und Erde und natürlich erst recht für den lebendigen Gott, müssen wir auch dazu sagen, nicht? Ja, und wie das dann vor sich geht, das überlassen wir unserem Herrn. Ist immer interessant in Atomo, nicht? Vielleicht noch einen Satz dazu. Da kann man sich auch vorstellen, dass Gott in unsere Atomwelt eingreift, Wenn Sie die ganze Diskussion, nein, das ist gar keine Diskussion mehr, das ist längst Tatsache der Nanotechnologie, sich ansehen, was dort gespielt wird und was das ist, dann merken Sie, das ist für Gott überhaupt kein Problem, in unsere Atomwelt hineinzugreifen, sie aufzulösen, Schwerkraft, sie der Schwerkraft zu entziehen und vieles andere mehr. Ach, unser Gott ist mächtig und groß. Und es ist schön, darüber nachzudenken, vor allem, wenn uns die Bibel die Stichworte gibt. Aber wir werden einmal staunen, wie Gott das alles machen wird. Freuen wir uns auf die Begegnung. Freuen wir uns auf die Begegnung. Wir sind das noch größer wie der dritte Himmel, wo Paulus hineinschaute. Das ist Jesus. Das ist ganz was anderes. Ganz was Gewaltiges. Ja, da bete ich noch einmal. Herr Jesus, habe du einfach Dank jetzt, dass wir eine so gewaltige Hoffnung haben. Du kommst wieder. Und immer wieder auch nach dem Willen des Vaters, das müssen wir dazufügen. Und was ist das für eine unbeschreibliche Freude, du. Du freust dich auf uns, der Vater freut sich auf uns. Ja, und wir freuen uns manchmal über uns gar nicht. Das wissen wir, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns, dass es so ist. Du freust dich über uns. Und lass uns einfach nicht müde werden dem Ziel entgegen, auch diese Stunde dazu benutzen, uns immer wieder neu auszurichten, Mut zu gewinnen, weiterzugehen. Ach, trotz mancher Stolpersteine, über die wir vielleicht stolpern mögen, trotz aller Anfechtungen und Sorgen und was immer da ist, weitermachen. Du sitzt im Regimente und führst alles wohl. Lass uns nicht müde werden auf dem Wege. Lass uns nicht in Dornen verstricken und in den trockenen Zeiten verdorren, sondern lass durch deinen Geist immer ein gutes Feld für dein Leben und für deinen Geist bereitet sein. Das heißt irgendwo, nein, das steht im Kolosserbrief, ausziehen, ablegen, töten. Unser alter Mensch ist damit gemeint. Ja, er ist ein schmerzlicher Prozess oft. Aber es steht dann dort auch anziehen, anziehen, den neuen Menschen nach Gott und Christus geschaffen ist. Und dazu gib Gnade und lass auch diese Stunde beigetragen haben. Noch einmal, schließ uns ein in deinen Frieden und Vater, wir danken dir im Namen Jesu auch für diesen Tag. Amen.